Erst haben CDU und CSU den Wahlkampfstart verstolpert, dann die Bündnisgrünen. Also zweite Chance für die Unionsparteien. Und da soll jetzt nichts mehr anbrennen. Die Gebrauchsanweisung dazu steht auf 140 Seiten und nennt sich Wahlprogramm. Von Kritikern als Wohlfühlangebot gescholten, soll es in erster Linie einen starken Kontrast zum politischen Hauptgegner bilden. Das Etikett Verbotspartei für die Bündnisgrünen würde Armin Laschet vieles erleichtern. Nach dem 26. September allerdings muss abgerüstet werden, zumal wenn Schwarz-Grün unausweichlich erscheint. Fidele Zeiten. Wahlprogramm auf dem Tisch, kann Schwarz mit Grün, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio. Britta Hasselmann ist bei uns die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bündnisgrünen im Bundestag. Christoph Ploss ist ebenfalls im Bundestag für die CDU. Sie zählen zum konservativen Flügel Ihrer Partei und Sie sind auch erklärtermaßen kein großer Freund von Koalitionen mit den Grünen. Zugeschaltet ist Frau Professorin Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und der Publizist und Kolumnist der Zeitschrift Cicero, Frank A. Mayer. Herzlich willkommen bei uns, Frau Hasselmann. Hat denn das Wahlprogramm der Union, das da jetzt in dieser Woche veröffentlicht worden ist, Ihre Vorfreude auf ein schwarz-grünes Bündnis nochmals gesteigert?
Das Wahlprogramm der CDU liegt ja jetzt endlich vor. Es hat lang gedauert. Ich glaube, damit waren große Erwartungen verbunden. Trotzdem weiß jetzt so recht noch niemand, wofür die CDU konkret kämpft in diesem Wahlkampf. Aber das Wichtige ist bei uns die Konzentration auf unsere grünen Inhalte, unser Programm und unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Und am Ende entscheiden die ja darüber, wer am 27. September stärkste Kraft wird. Wir werden alles dafür geben, diesmal aus der Ausgangsposition um Platz 1 mit diesem Angebot des Programms Deutschland, alles ist drin, zu kämpfen.
Gut, genau darauf achten wir jetzt auch, was der Bürger dann entscheidet und was diese Entscheidung am 26. September dann auch bedeutet für die Parteien, unter anderem, die Sie hier vertreten, Herr Ploss. Die Union will ja gar nicht mit den Grünen koalieren, so hört man immer wieder, nicht nur von Ihnen. Davon müssen Sie aber die Wählerinnen und Wähler noch überzeugen. Ein reines Bekenntnis, nicht mit Bündnisgrünen zu koalieren, genügt da nicht.
Ja, also am Ende kämpfen wir erstmal im Wahlkampf alle für uns selbst und für unsere Punkte und für unser Programm. Und ich werde mit Sicherheit keinen Koalitionswahlkampf führen und schon gar keinen Koalitionswahlkampf, der schwarz-grün lautet, weil wir tatsächlich sehr große Unterschiede bei den unterschiedlichen Themen haben. Wir wollen zum Beispiel die wichtige Frage, wie wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen, marktwirtschaftlich, innovationsgetrieben und technologieoffen angehen. Und das unterscheidet uns von den Grünen, die vor allem über Verbote und über Gängelung kommen. Und das kann man auch bei vielen anderen Fragen sehen. Daher glaube ich auch, werden wir in den nächsten Wochen, wenn es darum geht, werden die Grünen Nummer eins oder werden die Unionspartei Nummer eins noch sehr viel Zuspruch erfahren.
Gut, das haben Sie sicherlich nicht exklusiv, dass Sie keinen Koalitionswahlkampf führen wollen. Das wollen die Bündnisgrünen und die anderen Parteien natürlich auch nicht. Frau Münch, man sagt ja immer so schön, Papier ist geduldig. Was da jetzt an Wahlprogrammen unter anderem von CDU, CSU und Bündnisgrünen veröffentlicht worden ist, kann man auch sagen, da ist Papier geduldig. Das ist jetzt zunächst mal gedruckt. Was daraus wird, ist eine ganz andere Frage.
Insgesamt kann man das schon so sagen. Also es ist zunächst mal viel Lyrik, relativ allgemein. Aber für die unterschiedlichen Parteien erfüllt so ein Wahlprogramm natürlich schon unterschiedliche Zwecke. Die CDU und CSU waren noch nie Programmparteien, sind keine ideologischen Parteien. Die lassen sich auch nicht so einfach auf ein Programm festnageln und tragen es sicherlich auch mit Fassung beide, wenn man ihnen jetzt vorwirft, vor allem der politische Gegner oder auch die Medien, dass das alles zu unkonkret und zu ungenau ist. Das ist jetzt für die Sozialdemokraten, aber durchaus auch für die Grünen ein bisschen anders. Für die erfüllt ein Programm dann schon eher den Anspruch, die eigene Wählerschaft, die Stammwähler, aber auch die Wechselwähler stärker anzusprechen. Also das sind schon eher Parteien, die mit dieser Programmatik etwas Konkretes verbinden. Und ich glaube, so lassen sich durchaus auch die Unterschiede und auch die unterschiedliche Präzisionsgrad zwischen grünem Parteiprogramm oder Wahlprogramm und dem der CDU/CSU erklären.
Ist ja so, dass die Wahlprogramme für uns jetzt der aktuelle Aufhänger waren. Wir wissen ja von dem einen oder anderen Politiker oder Politikerin, dass sie die eigenen Wahlprogramme noch nicht mal lesen. Wir wollen uns trotzdem mit diesem Thema natürlich heute befassen. Herr Mayer, der sogenannte Realitätscheck, der kommt ja immer erst nach der Bundestagswahl. Werden denn da die Parteien bei den Koalitionsverhandlungen und später auch beim Kassensturz überhaupt noch überhaupt noch herauskommen aus dem Krötenschlucken, das sie dann machen müssen, um über das zu verhandeln, was dann letztendlich Sache ist und nicht das, was sie hier im Wahlkampf alles versprochen haben?
Naja, wenn man die Programme vergleicht, muss man sagen, es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu koalieren, aber die Realität ist immer eine ganz andere. Aber man muss ja nicht unbedingt bei den Programmen stehen bleiben, sondern man kann ja aufdröseln, was die einzelnen Parteien vertreten, in diesem Fall Grüne und die CDU/CSU. Und da ist schon eine Partei, die Grünen, eine Partei der, sagen wir es mal nett, der demokratischen Lenkung des Staates, auch der Bürgerinnen und Bürger, steht entgegen einem Programm, das ja darum sich nicht so wahnsinnig unterscheidet von dem, was die CDU/CSU immer gemacht hat, eine Partei, die möglichst viele Wähler in möglichst freier Entscheidung einbinden will. Und die Problematik ist, wem nehmen die Wähler es mehr ab, dass er die grüne Thematik, die natürlich bei den Grünen genetisch vorhanden ist, aber die grüne Thematik auch integriert in sein anderes Programm, sein liberal-konservatives Programm. Das ist die Frage. Und darf ich ganz kurz, Herr Kähler, einen Realitätscheck zitieren? In der Schweiz gibt es starke Grüne, die haben nur gewonnen in letzter Zeit. Es gibt auch Grünliberale, das ist ein besonderes Phänomen. Und vor zwei Wochen also war eine Volksabstimmung über drei absolut grüne Vorlagen, nämlich Pestizidverbot, eine Wasservorlage für die Landwirtschaft und CO2-Lenkungsabgabe. Und da waren die großen Parteien, die, sagen wir, Verantwortungsparteien, ich schließe da die schweizerische AfD namens SVP aus, die waren dagegen, die waren dafür. Und alle drei Vorlagen wurden abgelehnt. Zum Schrecken, ich war selber Verlierer, ich habe dreimal Ja gestimmt, es wurde abgelehnt. Und dann kam, und das ist der ganz interessante Realitätscheck im Realitätscheck, wer hat vor allem diese Vorlagen abgelehnt? Die jungen Leute. Und das ist eine Aussage darüber, dass die Menschen irgendwo etwas satt haben. Irgendwo satt haben, gegängelt zu werden. Es kann auch ein Reflex auf dieses Jahr von Corona sein. Aber sie haben es irgendwie satt. Ich war erschrocken und gesagt, was ist denn da los? Gut, die Jungen vor allem haben das abgelehnt. Das ist Realitätscheck.
Gut, wir nehmen den Ball auch gleich nochmal auf, denn dieses Thema spielt ja im Bundestagswahlkampf auch eine Rolle. Nochmal ganz kurz zu den beiden Wahlprogrammen. Wenn man das der Union liest, dann hat man tatsächlich das Gefühl, das ist ja eher für ein Bündnis mit der FDP geschrieben. Das wird zwar jetzt nicht für eine schwarz-gelbe Koalition mutmaßlich reichen am 26. September, aber ist das der richtige Eindruck? Geht das genau in diese politische Richtung?
Na, mit der FDP haben wir sicherlich insgesamt mehr Schnittmengen. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Aber das Programm ist vor allem auf Grundlage der Unionsparteien geschrieben und das, was unsere Politik auszeichnet. Wir haben ja eben über das Thema Klimaschutz gesprochen. Und da ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, alles soll teurer werden und alles soll verboten werden, sondern uns ist wichtig, dass wir auch an die sozialen Folgen denken, dass wir es mit einer vernünftigen Arbeitsplatzpolitik kombinieren und dass wir aus Klimaschutz Wirtschaftsmodelle machen. Und das hat die Union immer stark gemacht, dass sie diese großen Fragen der Zeit mit Wirtschaftspolitik verbunden hat und gleichzeitig mit einer Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
Ich habe ja gesagt, wir kommen da gleich noch konkret drauf, weil an diesem Beispiel lässt sich das besonders gut machen. Die umgekehrte Frage sozusagen an Sie, das Wahlprogramm, das Bündnis 90 Die Grünen veröffentlicht hat, das ist eigentlich eher für eine Koalition auf jeden Fall mit der SPD und vielleicht noch in Teilen mit der Linkspartei geschrieben.
Das Programm, was Bündnis 90 Die Grünen verabschiedet hat, ist ein Angebot an Bürgerinnen und Bürger. Und die werden entscheiden, wie stark sie die Grünen und die Themen und die Angebote, die wir machen, am Ende machen. Darum geht's und nicht um eine Koalition oder die Frage, habe ich mehr Sympathien für den einen oder die andere. Und wir sind in einer Situation, in der wir vor ganz großen Herausforderungen stehen. Allen voran die Bekämpfung der Klimakrise. Sie ist die Existenzkrise unserer Zeit. Und die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, haben den Anspruch, so wie alle anderen Parteien im demokratischen Spektrum, hier ein Angebot zu machen, das Klima zu schützen, sozial und gerecht und vor allen Dingen gemeinsam mit dieser Zukunftsherausforderung soziale und ökologische Transformation. Und mein Eindruck ist, nachdem ich jetzt das CDU-Wahlprogramm gelesen habe, dass Teile der Wirtschaft viel weiter sind als die CDU-CSU in der Versöhnung, der Verankerung programmatisch von ökologischer Transformation und Notwendigkeiten, die wir haben bei der Umstellung der Wirtschaft. Wenn wir die Klimaneutralität anstreben, dann braucht es eine Veränderung und dann können wir nicht mit Rezepten aus den 80er Jahren Wirtschaftspolitik weitermachen. Und das,
haben Sie das Programm gelesen?
Ja,
da
natürlich.
Steht drin, dass wir Wasserstoffland das, Nummer 1 werden
da
wollen.
Da sind Sie ziemlich blank im Hinblick auf die Klimavorschläge.
Gut, Sie haben jetzt, und sehr relativ klar gemacht, wo die Unterschiede liegen. Machen wir auch gleich. Bevor wir jetzt sozusagen in diesen Bereich eintreten, wo da der Unterschied liegt und wer da möglicherweise richtiger liegen kann. Noch eine Erinnerung an das Jahr 2017. Haben Sie da eigentlich gute Erinnerungen an das Jahr 2017, an die Jamaika-Sondierungen vom Spätherbst 2017? Denn das muss ja zwischen Ihren Parteien relativ gut gelaufen sein. Der Schurke, der da vom Hof gefahren ist, war ja Christian Lindner gewesen. Also ist das noch etwas, worauf Sie vielleicht möglicherweise nach der Bundestagswahl anknüpfen könnten?
Also man hat gesehen im Jahr 2017, dass die FDP noch nicht bereit ist zu regieren und dass die FDP auch Verantwortung scheut. Und das ist, glaube ich, etwas, was die FDP bis heute auch in sich trägt und weswegen auch viele bürgerliche Wähler sagen werden, wir machen das Kreuz bei den Unionsparteien, weil wir immer bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen und nicht nur von der Zuschauertribüne aufs Spielfeld rufen wollen. Aber ich würde sagen, wir dürfen die großen Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht mit Diskussionen der Vergangenheit füllen und wir müssen nach vorne schauen. Daher würde ich nicht immer ins Jahr 2017 zurückdenken.
Das heißt, Sie sind sich heute nicht mehr so nah wie 2017?
Es geht nicht um Nähe, es geht darum, wir haben verhandelt, sehr ernsthaft als Bündnis 90 Die Grünen. Wir wären bereit gewesen, alles auszuloten, um inhaltlich programmatisch eine große Koalition abzulösen. Denn in 16 Jahren Regierungszeit Merkel haben wir jetzt das 12. Jahr große Koalition. Das tut einem Land nicht gut. Das war unser Anspruch seinerzeit, aber wir sind jetzt 4 Jahre weiter, deshalb an einem ganz anderen Punkt. Wir haben auch die globalen Herausforderungen, die Pandemiesituation und die Klimakrisensituation. Alle haben sich verschärft und erfordern ein ganz entschlossenes Handeln. Und deshalb sind wir an einem ganz anderen Punkt 2021.
Frau Münch, was, wenn man das von der Beobachtungsstation außerhalb der Parteien sich ansieht, gerade jetzt beim Thema Klimaschutz und den Parteiprogrammen oder Entschuldigung, den Wahlprogrammen. Die Grünen sind da ja relativ konkret, was die Finanzierung angeht, auch die Zeitpunkte, die Reduktionsziele und so weiter. Bei der Union ist das nicht so ganz deutlich, manchmal etwas vage formuliert. Könnte es aber trotzdem sein, dass dieses etwas vage Formulieren die bessere Taktik für einen Wahlkampf ist, wo ja das Thema Klimaschutz für viele wichtig ist und vor allen Dingen jetzt auch interessant wird, wenn es ans Zahlen geht?
Also man könnte schon den Eindruck haben, dass vielleicht sogar die Unionsparteien also erstens das tun, was sie immer machen, nämlich durchaus unkonkret zu sein, weil man ja viele Leute ansprechen möchte, mehr breitere Milieus, als das die Grünen wollen. Aber man könnte schon auch den Eindruck haben, dass die Union auch von der Diskussion gelernt hat, die über das grüne Parteiprogramm oder Wahlprogramm geführt worden ist. Den Grünen wurde ja der Vorwurf gemacht, als sie ihr Wahlprogramm veröffentlicht haben, dass da zwar konkrete Ziele benannt sind, dass aber unklar bleibt, wie man das eigentlich konkret finanzieren möchte. Da ist von vielen Fonds die Rede. Da ist im Grunde unklar, wie genau wer wann eigentlich was finanzieren soll. Da ist im Grunde ja eigentlich auch der Ansatz, dass man das Grundgesetz, die Schuldenbremse, die sogenannte Schuldenbremse zumindest lockern möchte, nicht aufgeben möchte, aber lockern möchte. Das wiederum hängt natürlich davon ab, dass man parlamentarische Mehrheiten im Bundestag, aber auch im Bundesrat hat, die überhaupt eine Grundgesetzänderung ermöglichen. Also insofern ist auch bei den Grünen vieles unklar in deren Wahlprogramm. Da sind die Ziele konkreter formuliert, das stimmt. Aber die Grünen haben sich eine Diskussion nach der Veröffentlichung eingehandelt. Ja, wie wollt ihr das finanzieren? Und das kann man dem Programm nicht genau entnehmen. Und aus dem Grund komme ich zu der Feststellung, vielleicht haben die Unionsparteien ein wenig sich das dann auch zur Lehre gemacht und haben gesagt, wir bleiben relativ unbestimmt. Das eröffnet uns andererseits aber eben auch wieder die Möglichkeit, in mancherlei Hinsicht dann tatsächlich anschlussfähiger zu sein zu den unterschiedlichen Parteien. Natürlich in beiden Wahlprogrammen gibt es auch Fixpunkte, die sich zunächst mal unvereinbar lesen. Beispiel ist zum Beispiel das Tempolimit, aber auch da gäbe es und gibt es vermutlich Annäherungsmöglichkeiten.
Herr Mayer, Sie haben ja uns gerade ein Beispiel der Schweiz erklärt, wie eine eigentlich ökologieaffine Bevölkerung drei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen abgeschmettert hat in einer Volksabstimmung. Man kann ja sicherlich die Schweizer Gesellschaft mit der deutschen durchaus auch vergleichen. Wie konkret ist es denn gerade im Bereich Klimaschutz oder wie sinnvoll ist es, im Bereich Klimaschutz sehr konkret zu werden und damit auch Erwartungen zu wecken, die man dann ja auch erfüllen muss?
Nun gut, die ganze übrigens, die Grünen stehen ja nicht nur für die Klimapolitik. Aber in der Klimapolitik trifft man ganz intime Bereiche der Menschen. Das wird oft nicht überlegt. Man hat ja diese Schicht, die da aus dem Kreissaal über den Hörsaal in den Ratssaal und vielleicht sogar in den Ministersaal will, die hat doch keine Ahnung von den ganz normalen Leuten, was für die das Auto bedeutet. Auto heißt ja selbst. Das Auto ist ein Freiheitsinstrument der ganz einfachen Leute, die in Dreizimmerwohnungen mit zwei Kindern sind. Manchmal in zwei. Das ist eine Sache. Dann dieses Gängeln, dann die Heizungen teurer machen. Das war auch. Ich sage nochmal, ich habe dafür gestimmt. Aber mich betrifft das ja kaum. Das ist ja, wie soll ich sagen, kostenmäßig für mich nicht relevant. Aber ich weiß, wie relevant das ist. Und das war wie ein Nein. Nein, nein, nein. Und wir wollen das nicht. Das sind keine Idioten. Das heißt, sind Arbeiter. Das sind Arbeiter. Und diese Arbeiterinnen und Arbeiter, ich will es nicht mit Doppelpunkt sagen, die wehren sich für etwas. Und die Grünen kommen da nicht so richtig ran. Das könnte noch ein Erwachen der Grünen geben. Und jetzt komme ich zu Frau Münch. Die Offenheit der CDU, CSU, dies integrativ aufzunehmen. Denn der Gedanke ist ja richtig. Die Grünen haben ja hier irgendwo ein Geburtsrecht oder das Recht der ersten Geburt mit dem grünen Thema. Aber dies aufzunehmen und zu integrieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und ich sehe nicht, warum Herr Laschet nicht glaubwürdig sein sollte in dieser Sache. Ich meine, nachdem die Grünen 16 Jahre praktisch Bettvorleger von Frau Merkel waren, können Sie ja nicht sagen, das war halt dann damals schon nicht gut und jetzt machen wir es anders. Sie haben ja mitregiert, stimmungsmäßig total mitregiert. Und Laschet wird das machen, da bin ich überzeugt.
Gut, jetzt sind da einige Komponenten drin gewesen. Ja, der Vorwurf an die Grünen ist ja einerseits, sie würden zu wenig die sozialen Konsequenzen, den sozialen Ausgleich in der Klimapolitik berücksichtigen. Und es gibt auch Umfragen, dass für eine ganze Reihe von Menschen der Klimaschutz gar nicht das wichtigste Wahlkampfthema ist. Ist das dann so ein Medienhype auch gewesen, mit dem die Grünen da relativ gut erstmal in der ersten Jahreshälfte zurechtkamen, der aber doch so an den Interessen der Menschen etwas vorbeigeht?
Nein, davon bin ich ganz überzeugt. Sie können doch aus einer Nachwahlbefragung in Sachsen-Anhalt bitte schön nicht ableiten, dass das Thema Klimaschutz nicht die höchste Relevanz hat. In sämtlichen Umfragen ist das so und auch im Hinblick auf die junge Generation ist es noch so. Wir sollten uns auch entscheiden, ob wir über die Volksbefragung in der Schweiz diskutieren, da bin ich nicht so firm, oder ob wir über die Situation in Deutschland diskutieren.
Da ging es um die Stimmungsbild in der Schweiz.
Ich kann nur sagen, mit Blick auf dieses Land hier, ist es nicht so, dass die Grünen hier regiert haben. Wir sind 16 Jahre in der Opposition. Wir haben eine sehr kritische, konstruktive Opposition gemacht. Wir sind an 11 in 11 Bundesländern an Regierungen beteiligt, deshalb Einfluss genommen über den Bundesrat und Bundesratsentscheidung an relevanten Stellen. Warum sage ich das? Weil wir nämlich längst an einem Punkt sind, Herr Mayer, wo solche Beschlüsse schon gefasst worden sind. Wir haben gemeinsam mit CDU und SPD im Bundestag und im Bundesrat längst diese Frage CO2-Preis und Kompensation beschlossen. Und das Traurige war vor 2 Wochen öffentlich. Und das ist auch ein bisschen feige gewesen, dass CDU und SPD-Spitzenkandidaten sich plötzlich daran nicht mehr erinnerten. Längst hatten wir den Mechanismus CO2-Preis 25 Euro beschlossen, und zwar gemeinsam. Und trotzdem veranstaltete Olaf Scholz mit dem Benzinkanister in der Hand in der Bildzeitung die große Geschichte, der Benzinpreis darf nicht steigen. Und Armin Laschet holperte hinterher, dass auch er das so sieht.
Aber dann waren Sie der Kugelfänger gewesen für diese beiden Parteien.
Das war längst gemeinsam im Bundestag beschlossen. Und ich hätte erwartet, dass die beiden Parteien und ihre Vertreter dazu stehen und sagen, so ist es in aller Ernsthaftigkeit. Wir haben das gemeinsam beschlossen und das hat folgende Folgen für die fossilen Träger.
War aber Wahlkampf in Sachsen-Anhalt
gewesen. Und deshalb, wenn ich das ausführen darf zu Ende, haben wir entsprechende Entlastungsmaßnahmen geplant im Hinblick beim Bundesratsbeschluss auf die Pendlerpauschale und die Absenkung der EEG-Umlage. Wir als Grüne sind die einzigen, die bisher im Programm sagen, es braucht eine Pro-Kopf-Rückerstattung an die Menschen, ein Energiegeld, wenn wir im Hinblick auf die CO2-Preiserhöhung weiterarbeiten, damit klar ist, dass es eine Entlastung für Bürgerinnen und Bürger gibt.
Herr Plaus, das war ein bisschen dreist von der Union und auch von der SPD. Da ging es ja, glaube ich, nur um einen Cent. Unterschied bei der Benzinpreiserhöhung durch den CO2-Preis, den steigenden. Dafür vermöbelt wurden die Grünen in diesem Wahlkampf. Sie haben sich ein bisschen hinter den Grünen versteckt, haben aber mit der SPD praktisch das Gleiche beschlossen.
Überhaupt nicht. Wir achten nur drauf, auf das, was auch Herr Mayer eben geschildert hat.
Dass
wir achten als Union, Frau Hasselmann, darauf, dass wir alle Bevölkerungsgruppen mitnehmen. Weil Klimaschutzpolitik wird am Ende nicht erfolgreich sein, wenn nur die Besserverdiener im Land sich Klimaschutz leisten können.
Aber haben wir das beschlossen?
Das haben wir in ganz vielen Ländern Europas gesehen. Und wir wollen die Gesellschaft nicht spalten, wir wollen sie zusammenführen. Daher ist unser Ansatz, vor allem aber über das Anreize ist ein
Unterschied zu dem, was die Grünen
wir
jetzt vorgeschlagen haben.
Wir haben die CO2-Preiserhöhung. 25 Euro. Sie waren doch auch dabei, oder haben Sie dagegen gestimmt?
Ja, haben wir ja auch schon. Wir haben doch im Bundestag auch Beschlüsse gefasst. Und wir haben jetzt in unserem Wahlprogramm doch ganz klar gesagt, wir wollen eine CO2-Bepreisung und wir wollen im Gegenzug Strom günstiger machen. Das wird der entscheidende Hebel sein, damit sich batteriegetriebene Elektromobilität durchsetzt, damit sich Wasserstoff durchsetzt, damit sich synthetische Kraftstoffe
wie E-Fuels durchsetzen. Bei der Senkung der Strompreise werden die Grünen ja auch mitmachen. Sie haben ja in dem Wahlprogramm
Absenkung der EEG-Umlage.
Genau, wir haben ja wichtige Beschlüsse schon gefasst.
Aber Sie machen jetzt den Vorschlag,
die gesenkt werden sollen, um den Strompreis zu senken.
Ich will nur noch mal einen wichtigen Punkt machen, der mir auch bei der Diskussion auffällt. Und das ist auch der Geist, den das Regierungsprogramm der Unionsparteien atmet. Wir sagen, Klimaschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe ja eben auch unsere Punkte kurz dargestellt. Aber wir sagen, es gibt auch sehr, sehr viele andere wichtige Themen und es gibt nicht nur ein Thema. Es gibt zum Beispiel sehr viele Leistungsträger.
Darf ich dann noch zum Klima eine letzte Frage stellen? Wir kommen noch auf andere Themen rüber. Wenn Sie jetzt sagen, im Wahlprogramm, sage ich es mal verkürzt, Sie sind für den marktwirtschaftlichen Ansatz, was Verknappung der Zertifikate, der Preis soll sich auf dem Markt bilden. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen Sie aber trotzdem staatlich regulieren, denn so frei ist auch die Union ja nicht mehr in dieser Frage. Es gibt ein ziemlich eindeutiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, zu den Klimaschutzzielen. Das heißt, notfalls müssen Sie dann auch zur staatlichen Regulierung greifen, das, was die Grünen ja im Prinzip vorschlagen.
Wir sind aber überzeugt, dass die marktwirtschaftlichen Instrumente die besten sind. Wir haben gesehen, dass wir in den vergangenen Jahren die Klimaschutzziele fürs Jahr 2020 auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten am besten erreicht haben. Und wir glauben, dass wir zum Beispiel durch Investitionen in Wasserstoff, durch Investitionen in E-Fuels, durch Investitionen in batteriegetriebene Elektromobilität diese Ziele erreichen werden. Ich glaube auch, dass wir die Pariser Klimaschutzziele nur so erfolgreich erreichen können, weil wenn wir einen nationalen Alleingang machen, der in Fahrverboten endet oder der darin endet, dass man nicht mehr fliegen darf, dann wird kein anderes Land der Welt diese Klimaschutzpolitik nachahmen. Und was wir ja schaffen müssen, ist, dass wir Technologien in Deutschland herstellen, die andere Regionen in der Welt übernehmen und dass wir jetzt auch in China, in den USA und anderen Ländern die Klimaschutzziele erreichen. Und das ist der Ansatz der Unionspartei.
Herr Mayer, einen ganz kurzen Satz. Ich würde mich gerne hier einen Break machen. Herr Mayer, aber nur ganz kurz, bitte.
Es ist mir also wirklich ein Riesenanliegen. Wir haben es mit einer historischen Wahl zu tun. Und zwar möchte ich das zeigen an einem Beispiel. Die Sozialpolitik, die Verwandlung der quasi kapitalistischen Welt in eine soziale, geschah auch aus Anstoß von sehr linken Kräften, sehr ideologischen Kräften, sehr auch fast säkular-religiösen Kräften, wie die Kommunisten, die Linksextremen. Und die Verantwortungsparteien, die demokratischen, wie die CDU, CSU, wie die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten, haben diese Sache aufgenommen und übergeführt in einen allgemeinen Konsens und haben dann angetrieben von den radikalen Kräften eine vernünftige Sozialpolitik gemacht. Und genau das muss jetzt passieren, dass man sagt, okay, die Grünen sind ganz wichtig, aber es müssen die Verantwortungsparteien, die auch nicht jubeln und sagen, wir wollen ein neues Deutschland, wie Frau Göring-Eckardt, sondern die sagen, nein, dieses westliche Deutschland, diese soziale Republik wird auch eine Klimarepublik. Das müssen die Verantwortungsparteien übernehmen. Und das ist die Auseinandersetzung, die jetzt stattfindet.
Gut, jetzt geht es aber auch um die Frage, vielleicht deswegen würde ich auch gerne noch auf ein anderes Thema in dem Zusammenhang kommen. Frau Münch, ist ja jetzt viel auch von Sozialem gesprochen worden, von Verantwortung. Man übersieht ja immer dann in dieser Diskussion, das sind ja dann drei Parteien, um die es da geht, bei einem möglichen schwarz-grünen Bündnis. Die CSU ist da ja auch noch dabei. Wenn man jetzt mal die Begriffe wie wertkonservativ, Umweltschutz, die CSU nennt es ja oft Bewahrung der Schöpfung, ansieht, das sind Begriffe, die sowohl von den Bündnisgrünen als auch gerade von CSU-Politikerinnen und Politikern im Mund geführt werden. Trotzdem tut sich die CSU mit den Grünen besonders schwer, gerade in Bayern. Da haben ja bei der letzten Landtagswahl die Grünen auch der CSU viele Stimmen abgenommen. Liegt da eine weitere Konfliktlinie und was ist das für eine zwischen CSU und den Bündnisgrünen?
Ich würde ehrlich gesagt diese Konfliktlinie zwischen CSU, zumindest zwischen der CSU-Führung und den Grünen für gar nicht so groß halten. Also ich gehe davon aus, dass der CSU-Vorsitzende Söder einem Bündnis mit den Grünen einiges abgewinnen kann. Ich glaube nicht, dass er da die gesamte CSU hinter sich hat, aber Söder scheint es für durchaus reizvoll zu halten. Da ist eher der Unterschied zur Parteibasis. Das Interessante ist, Sie haben dieses Thema angesprochen, diese wertegebundene ökologische Politik, und Die ist in der CSU, die das natürlich auch für sich in Anspruch nimmt, bezieht sie sich eher auf dieses Thema Umweltpolitik. Also da geht es dann um den Schutz der natürlichen Gegebenheiten, der Schöpfung. Darauf bezieht sich dann eine christlich-konservative Partei. Die hat bis jetzt im Grunde dieses Thema Klimapolitik, das man ja unterscheiden muss vom Thema Umweltpolitik und das miteinander zum Teil ja auch fast schon im Widerspruch steht. Klimapolitik fällt der CSU deutlich schwerer, weil da verändert sich Landschaft, da verändert sich auch die sichtbare Umwelt. Mit dem tut man sich schwerer bei den Sachen Umweltschutz. Wie gesagt, da sehe ich Söder gar nicht so weit von den Grünen entfernt. Da denke ich mir manchmal, dass Laschet sich vielleicht schwerer tut, der eher Richtung Gelb, also Richtung FDP blinkt, als das vielleicht die CSU vorhat.
Frau Hasselmann, wenn wir auf beide Parteien, auf Union und auf die Bündnisgrünen sehen, wo sehen Sie denn da Überschneidungen? Wo wären auch Kompromisslinien für die Grünen bei möglichen Koalitionsverhandlungen? Wo ist die rote Linie, die die Grünen in keinem Fall überschreiten würden?
Also jetzt geht es darum, dass jede Partei im demokratischen Spektrum für sich und seine Ideen und Projekte wirbt. Und das ist der Status gerade. Wir leben doch nicht in einer Gesellschaft, wo man jetzt sagt, ich baue mir mögliche Konstellationen am liebsten so. Das
aber Sie
ist
denken
mein
doch
Wunsch.
Da sicherlich dran. Ich meine, ist das nächste, aber danach, also wichtig ist ja, was bei der Wahl rauskommt, was man aus den Ergebnissen dann macht. Und das sind ja Bündnisse.
Das werden wir am 27. September sehen. Wir werden dann sehen, wer erste Kraft geworden ist im demokratischen Spektrum. Wir kämpfen darum. Zum ersten Mal in unserer 40-jährigen Parteigeschichte und anknüpfend an das, was Frau Münch gerade gesagt hat. Unser Leitmotiv bei Gründung der Grünen war, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und das in der Hinsicht auf die ökologische Frage und die soziale Frage. Und da will ich noch mal anknüpfen an das, was wir vorhin aufgemacht haben, nämlich die Sozialpolitik. Im CDU-Programm ist kein sozialer Ausgleich vorgesehen. Im Hinblick auf die Frage der notwendigen Beschlüsse beim Ordnungsrecht, bei der Frage Förderung, bei der Frage Innovation und Investitionsoffensive. Da gibt es keine Entlastungsvorschläge bis auf die Pendlerpauschale. Und Sie wissen ganz
genau,
Sie wissen aber ganz genau deren Wirkungsweise. Oder müssen wir die erklären? Sie
wissen ganz genau,
das bedeutet aber für viele Leute auch, dass sie nur mit einer Pendlerpauschale und besser gesagt nur mit einem eigenen Auto auch einen Arbeitsplatz haben.
Pendlerpauschale ist das eine. Ich sage nur, wir mit unserem Energiegeld entlasten auch die, die von der Pendlerpauschale überhaupt nicht betroffen sind. Und wir müssen uns, wenn wir weiterhin auf diesem Pfad gehen, und das müssen wir bei der Frage 1,5 Grad Ziel, dann müssen wir uns für die Breite der Bevölkerung, für die Menschen ein Angebot machen der Entlastung. Und da haben wir die konzeptionelle Idee des Energiegeldes. Sowas fehlt bei Ihnen komplett. Sie setzen punktuell an einzelnen Fragen an, aber machen in der Breite für die Menschen kein Angebot. Ich finde aus sozialpolitischer Sicht auch problematisch, dass Sie den Menschen versprechen, dass wir Steuersenkungen machen. Wir sind in einer so dramatischen Situation finanziell nach der Corona-Pandemie, dass ich mich frage, wie soll das gelingen? Wir wissen, dass wir jede Menge Investitionen brauchen. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Kommunen, da wo das Leben stattfindet, wo Bürgerinnen und Bürger ihr lebendiges Gemeinwesen empfinden, soziale und kulturelle Fragen, da haben wir 147 Milliarden Euro Investitionsstau. Ja. Wir wissen, dass wir die Schuldenbremse so ausgereizt und überreizt haben. Wir können doch in so einer Situation den Menschen nicht sagen, wir senken die Steuern.
Aber da auf sieht jeden man genau Fall, die Unterschiede.
Die CDU. Wir senken muss, die Steuern ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
War ja in der Tat da sieht der man genau von Ihnen, die Grünen, ist ja, die Steuern werden erhöht, vor allem Vermögensteuer.
Genau, das halten wir für einen großen Fehler.
Halten Sie für einen Fehler. Sie wollen alle Steuern senken, aber die Ausgaben steigern. Und wir haben 480 Milliarden Euro in diesem Jahr Schulden aufgenommen, Herr Ploss.
Also man kann an den Ausführungen von Hasselmann den großen Unterschied zwischen Union und den Grünen sehen.
Ja, dann sagen Sie doch mal, wie Sie es machen.
Wenn Sie mich ja ausreden lassen, ich habe ja eben Ihnen auch zugehört. Also, was Sie wollen, ist weitere massive Ausgaben des Staates, zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Das stimmt überhaupt nicht, steht nicht im Programm.
Sie haben weitere diverse Ausgaben beschlossen. milliardenschwer. Das sagen ja auch Ihre eigenen Parteifreunde. Das kann, glaube ich, niemand bestreiten. Wir wiederum sagen, wir sind jetzt schon Weltmeister bei Steuern und bei Sozialabgaben. Also der Staat hat kein Einnahmeproblem. Der Staat hat aber teilweise ein Ausgabenproblem und er hat ein Problem, die Gelder zu verbauen. Und deswegen haben wir in unserem Programm zum Beispiel auch wichtige Punkte drin, wie eine Beschleunigung von Infrastrukturprojekten. Wenn wir 20 Jahre im Durchschnitt brauchen für ein neues Schienenprojekt, dann ist das einfach inakzeptabel. Und deswegen haben wir auch da Reformmaßnahmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel eine Digitalisierung der Verwaltung oder auch, dass wir an das Verbandsklagerecht rangehen, weil es nicht sein kann, dass teilweise Verbände im Land wichtige Infrastrukturprojekte beklagen, die wir zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes brauchen, aber auch zur Erreichung der Klimaschutzziele. Und wir sagen, wir wollen vor allem Wirtschaftswachstum schaffen. Wir wollen Fesseln lösen und damit auch neue Steuereinnahmen generieren. Und das ist unser Ansatz. Und Ihr Ansatz ist eigentlich nur, Steuern zu erhöhen und diejenigen auch noch zu bestrafen, die morgens aufstehen, hart arbeiten, sich um eine Familie kümmern. Und diese Gruppen wollen wir viel stärker in den Mittelpunkt
bringen. Herr Professor, wir wollen Wirtschaftswachstum generieren. Das kann man sicherlich durch Steuersenkung oder Anreize für Unternehmen machen. Nur genau. zu diesem Wachstum muss es ja auch erstmal kommen. Zunächst mal ist es ja eine mathematische Frage. Sie wollen Steuern senken, Ausgaben erhöhen, vor allen Dingen im Bereich Digitalisierung, haben Sie gerade gesagt. Gleichzeitig wollen Sie die Schuldenbremse wieder einführen, die schwarze Null. Wie soll das funktionieren? Sie das Geld nur einmal ausgeben können? Sie vermindern die Einnahmen, erhöhen die Ausgaben, wollen aber gleichzeitig die Schuldenbremse zurückfahren. Also zumindest so, wie ich rechnen gelernt habe, komme ich da auf keinen grünen Zweig.
Na, das wird schon gehen, wenn man ein starkes Wirtschaftswachstum schafft. Das habe ich ja eben auch erklärt. Also nehmen wir mal das
muss aber erst mal kommen, das ist ja ein Wechsel
genau, aber zur Zukunft. Aber wir hatten jetzt ja durch die Corona-Krise eine Ausnahmesituation. Vor der Corona-Krise sah es ja auch schon sehr gut aus. Wir hatten sehr, sehr gute Haushalte dank der Unionspolitik und dank der auch Schuldenbremse und der Finanzpolitik. Und wir haben doch gezeigt, dass man die Schuldenbremse einhalten kann und gleichzeitig auch eine starke Volkswirtschaft haben kann. Und das wird auch genau der Ansatz danach der Corona-Krise sein. Dass wir sagen, wir wollen Schwerpunkt legen auf Investitionen in die Infrastruktur. Das macht den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv, lockt Investoren an. Und wir wollen die große Frage Klimaschutz eben wirtschaftspolitisch sehen und glauben, dass wir zum Beispiel, indem wir Deutschland zum Wasserstoffland Nummer 1 machen, hier auch Hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen. Und das ist eben das, was das Unionsprogramm auszeichnet, dass wir diese ganzen großen Themen miteinander verknüpfen und dass deswegen auch eine Entlastung der hart arbeitenden Menschen überhaupt nicht im Widerspruch steht zur Erreichung der Klimaschutzziele und zu anderen wichtigen politischen Zielen.
Sie haben jetzt beide relativ deutlich gemacht, dass Sie eigentlich eine völlig unterschiedliche Politik betreiben wollen. Offensichtlich ja nicht nur im Wahlkampf. Ich habe jetzt mehrfach gefragt, wie das dann danach wird und was Sie dann vorhaben. Wir sind jetzt erstmal im Wahlkampf. Wir kämpfen nur für uns. Aber nach der Wahl werden Sie ja viel von dem, was Sie jetzt hier verkündet haben, wieder zurücknehmen müssen. Denn egal in welchen Bündnissen Sie sind, Sie müssen Kompromisse machen. Da wird das ganz anders aussehen. Dann, was bei rauskommt, das, was ich vorhin als Realitätscheck bezeichnet habe. Ist das nicht ein Problem für die Parteien insgesamt, dass sie immer sehr viel versprechen müssen und dann ihre Wähler und Anhänger verprellen, wenn hinten nach vielleicht noch nicht mal die Hälfte bei rumkommt?
Ich finde, wir haben ein sehr realistisches Programm formuliert für Bündnis 90 Die Grünen mit sehr konkreten Projekten und Ideen. Zum Beispiel steht in unserem Programm kein bedingungsloses Grundeinkommen. Machen Sie den Popanz jetzt nicht auf. Wir haben eine Kindergrundsicherung als Projekt, denn wir können uns nicht damit abfinden, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt. Und wir haben eine Idee entwickelt für eine Garantiesicherung, die das jetzige sogenannte Hartz IV weiterentwickelt oder ersetzt. Das ist der Punkt. Ihre Frage im Hinblick auf die Frage Bündnisse oder wie geht man in den Wahlkampf? Im Wahlkampf wirbt man für sich und seine Ziele. Und danach macht man selbstverständlich deutlich, und das machen wir auch jetzt schon, dass wir mit allen demokratischen Kräften reden, angesichts eines Wahlergebnisses, wie die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben. Deshalb gibt es auch im Hinblick auf die demokratischen Kräfte keine Ausschließeritis, keine Lagerbildung oder sonst etwas. Und das finde ich sehr vernünftig, wenn man Bürgern gegenüber sagt, das und das sind die Ideen und Vorschläge von Bündnis 90 Die Grünen. Wir bitten Sie darum, wir machen Ihnen ein Angebot, machen Sie uns möglichst stark, damit wir viel davon in einer Konstellation umsetzen können. Wir werden mit allen demokratischen Kräften im Deutschen Bundestag reden und ausloten, wie die Situation nach dem 26.
September ist. Müssen Sie aber ein Bündnis mit der Linkspartei noch ausschließen?
Gut, Sie wollen ja keine Ausschließerie, das glaube ich.
Ja, aber sagt mit allen demokratischen Kräften.
Gut, diese Diskussion machen wir jetzt in dieser Sendung nicht noch auf zur Linkspartei. Aber Frau Münch, die Parteien sollen also im Wahlkampf den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen. Jetzt nehmen die dieses Angebot an und wählen dann die jeweilige Partei, weil sie sich davon am meisten versprechen. Und dann kommt danach eben zu dem, was wir Koalitionsverhandlungen nennen und Kompromisse und rote Linien. Setzen die Parteien da immer relativ sicher und mit einer gewissen Zuversicht auch auf die Vergesslichkeit ihrer Wählerinnen und Wähler ein paar Wochen vorher, um das dann zu akzeptieren, dass es eben tatsächlich nicht so wird, wie die Parteien ihnen das im Wahlkampf ja eigentlich versprochen haben?
Aber gleichzeitig natürlich, das frustriert Wähler, zumindest die Stammwählerschaft. Aber gleichzeitig haben wir jetzt nun viele Jahrzehnte gehabt, als deutsche Bundesbürger zu lernen, dass wir eben Koalitionsregierungen haben. Wir haben auf Bundesebene noch nie eine Alleinregierung einer Partei gehabt. Wir hatten immer Koalitionsregierungen. Das Problem besteht im Grunde darin aber, wenn wir eigentlich Kräfte haben, wie bis jetzt Union und SPD, sogenannte große Koalitionen, die in einem starken Wettbewerb eigentlich ursprünglich mal standen, die zueinander finden müssen, dann sind die Leute unzufrieden, weil dann der Parteienwettbewerb im Grunde entkoppelt wird. Und die Leute sind mit etwas unzufrieden, was sie aber in der Summe als Wählerinnen und Wähler selber produzieren, wenn nämlich die parlamentarischen Mehrheiten zu knapp sind und wenn im Grunde womöglich sogar 3 bis 4 Parteienbündnisse und Koalitionen geschmiedet werden müssen mit Partnern, die eigentlich sich selber nicht wirklich über den Weg trauen. Das macht die Wählerschaft unzufrieden, aber da muss man gelegentlich natürlich der Wählerschaft auch die Rückmeldung geben, dass das etwas ist, was man bei den Parteien vor der Tür ablegt, wir als Wähler in der Gesamtheit, und die Parteien müssen damit zurechtkommen. Die suchen sich das ja nicht heraus, diese kleinen Stimmenpakete, die eben große Koalitionsbündnisse, womöglich sogar 3er- oder 4er Koalitionen erforderlich machen. Also insofern, da ist die Frustration vorprogrammiert. Insofern sollten Parteien schon gelegentlich auch mal die Wählerschaft daran erinnern, dass das zu unserem Regierungssystem aufgrund unseres Wahlsystems einfach dazugehört. Ohne Koalitionen
läuft nichts. Jetzt noch knapp 3 Minuten hier in der Sendung, deswegen bitte ich auch um etwas kürzere Antworten. Herr Mayer, man sagt ja jetzt auch, wenn man Armin Laschet in den letzten Monaten oder Wochen, muss man ja sagen, als er sich jetzt da gefangen hat und offenbar auch die Union wieder stabilisiert hat, wenn man ihn genau verfolgt, was er vorhat, das sei eine Fortsetzung der Merkel-Jahre mit anderen Mitteln, aber doch eher ein Weiter-so. Würden Sie dem zustimmen?
Also ich würde mal Herrn Bloss sagen, dass jetzt Digitalisierung und weiß der Teufel, wie viel Modernisierung nötig ist, ist ja nötig aufgrund von 16 bleiernen Jahren unter der Kanzlerin, vor der Sie 16 Jahre gekniet sind. Die wäre ja besser gewesen, Sie hätten sie mal so richtig kritisiert. Gilt auch für die Grünen, die da mitgemacht haben. Aber selbstverständlich ist Laschet jemand, der kann mit anderen. Und übrigens hat der musste sich nicht erholen. Der hat sich durchgekämpft gegen Söder, gegen die Umfragen, gegen das ganze mediale Getue meiner lieben Kolleginnen und Kollegen. Da dachte man ja, der Mann ist erledigt. Nein, der ist da mit Kraft. Er regiert ein Land mit 18 Millionen, er macht es nicht schlecht. Also was ist denn dagegen die Kanzlerkandidatur von Frau Baerbock? Ich meine jetzt mal rein von der Statur, was er tut, worauf die Bürgerinnen und Bürger zählen können. Er kann mit den Grünen, er könnte am besten mit der FDP.
Das wäre gut, das hat er ja auch gezeigt, wobei, vielleicht darf ich das noch erweitern in der Frage an Sie. Er galt ja auch mal durchaus als Freund von Schwarz-Grün. Wie kommen Sie denn persönlich mit Laschets Auftreten klar?
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und kenne natürlich Armin Laschet. Ich wollte aber zu Herrn Mayer sagen, Herr Mayer, seien Sie versichert, am Ende entscheiden die Bürgerinnen über das Angebot, nicht nur über das Wahlprogramm, sondern auch über das personelle Angebot. Und wir haben mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin und dem Spitzenduo Robert Habeck und Annalena Baerbock ein sehr gutes Angebot, das sich sehen lassen kann.
Und Herr Ploss ist mit dem Angebot der...
Einem Schweizer muss man nicht sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Gut. Ich habe am Anfang gezeigt, wie Bürgerinnen und Bürger entscheiden.
Herr Ploss, mit dem Angebot, das Angebot Laschet, ich weiß nicht, haben Sie ihn denn von Anfang an unterstützt? Der hat ja gegen Friedrich Merz und gegen Söder sich durchsetzen müssen.
Also sind Sie jetzt wir hatten ja in der Union wirklich herausragende Kandidaten. Das habe ich auch immer wieder betont. Und was Armin Laschet wirklich ausgezeichnet hat, ist, dass er ein enormes Stehvermögen hat. Das zeichnet auch einen sehr guten Kanzler aus. Und dass er neben wichtigen Themen wie Klimaschutz und Wirtschaftspolitik vor allem auch für eine klare Migrationspolitik steht, die illegale Migration bekämpfen möchte und legale Migration steuern möchte. Stehvermögen
brauchen alle. Olaf Scholz haben wir hier gar nicht angesprochen, möglicherweise kein Zufall, aber Stehvermögen für Annalena Baerbock und für Armin Laschet. Und dann werden wir weitersehen. Wir verfolgen das hier natürlich. Ich bedanke mich bei Britta Hasselmann, bei Christoph Ploss hier im Studio, bei Ursula Münch und bei Frank A. Mayer. Bleiben Sie bei uns.